Einen schönen und besonders herzlichen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wünschen wir Ihnen, denn Bischof Christian Stäblen ist auch da. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke. Es ist bestimmt gut, besonders herzlich in diesen Tag zu starten. Danke. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt. Das Werk seiner Hände.
Da hatte ich letzte Woche beim Gottesdienst im Gespräch, Herr Bischof, noch gesagt, gut, dass die Woche rum ist und eine neue beginnt, weil die davor so weltpolitisch chaotisch gewesen war. Aber wie es manchmal so ist, wenn du denkst, es geht nicht mehr schlimmer, kommt die nächstgrößere Katastrophe um die Ecke. Wie haben Sie die vergangene Woche mit Blick auf die Situation in Israel und dem Nahen Osten erlebt?
Eine furchtbare Woche. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und es bewegt mich sehr, natürlich diese entsetzlichen Ereignisse, die Bilder davon, Hamas-Terroristen, Morden in den israelischen Orten, in den Kibbuzim, auf einem Musikfestival in der Nähe, enthaupten Kinder, entführen Zivilisten, verschleppen sie nach Gaza. Manche davon sind inzwischen dort getötet. Und nun der israelische Gegenschlag mit den Bildern des Leides der Zivilbevölkerung in Gaza, die ja auch gleichsam in Haft genommen sind von der Hamas, von den Terroristen. Was tun Menschen an? Was ist das? Es lässt sich ganz schwer in Worte fassen, lieber Herr Wittke. Und dann kommt ja noch dazu, Putin nutzt das alles für seine Offensive, schwere Angriffe in der Ukraine, als wäre das im Schatten. Wir haben viel Leid im Moment vor Gott zu tragen und ich bin hier in aller Ohnmacht und sage, schau Gott und steh uns bei.
Herr Bischof, wenn ich auf die Gräueltaten der islamistischen Hamas zurückschaue, dann kommt mir immer nur so in den Sinn, das sind ja doch gar keine Soldaten mehr da, sondern das sind ja allesamt Mörder. Mhm. Aber dann denke ich auch im selben Moment wieder weiter, kein Mensch ist ja so urplötzlich und ursprünglich Mörder. Und wenn dann sogar noch Menschen hier in Berlin sich auf die Seite der Hamas schlagen und das alles bejubeln und feiern, dann bin ich regelrecht verwirrt, weil ich einfach so eine Schlechtigkeit bei Menschen grundsätzlich nicht wahrhaben will oder so. Wie soll ich das sagen? Also, und ich sage gleich, Achtung, also für mich sind solche Taten in keinster Weise zu rechtfertigen oder so. Es gibt nie das Recht für jemanden so zu handeln. Aber warum passiert es trotzdem? Was ist da, ob nun in der Vergangenheit oder was passiert? Was hat das ausgelöst oder so?
Also ja, also ich will einmal dann doch festhalten, hier auf den Straßen noch zu verherrlichen und zu feiern, wenn dort Kinder in Kibbuzim umgebracht und Menschen verschleppt werden, da fehlt mir auch nur irgendein irgendwie geartetes Verständnis für, das ist unerträglich und nicht hinnehmbar. Aber klar, der Konflikt ist alt. Er hat seine Ursachen und inzwischen viele Jahre der Perspektivlosigkeit, gerade auch bei der jungen Generation der Palästinenser, und Perspektivlosigkeit schafft Schrecken. Das ist gar keine Frage. Und wir werden gute Friedensbemühungen und Zwei-Staaten-Lösungen nach dem Krieg brauchen. Auch für die Israelis, und das wissen die, gilt ja, was sie immer wieder sagen, Waffen und Gewalt schaffen allein nicht Frieden. Aber bitte, jede Relativierung des Leides, das den Israelis jetzt angetan wurde, jede Relativierung wäre falsch. Und erstmal ist da das Recht, die Terrorgruppe zu zerschlagen. So schrecklich auch das in der Gewalt dann ist, die es dafür braucht. Aber es wird wohl nicht anders gehen, als diese Terrorgruppe zu zerschlagen. Sie speist sich ja aus einer Ideologie des Antisemitismus und des Anti-Israelismus, die einfach furchtbar ist und die von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Aber ich höre so ein bisschen raus, oder das ist der Hintergrund meiner Frage gewesen, was geht da in den Menschen vor, in jedem Einzelnen? Was müssen da für Schwellen überschritten werden, für Grenzen der Menschlichkeit, einem anderen Menschen so etwas anzutun? Wie viel muss da über Jahre hinweg, über Generationen hinweg Hass gesät werden oder so, dass man dazu in der Lage ist, so etwas zu tun, um damit doch etwas, was ich so also grundmenschlich finde, sich um den anderen zu sorgen, sich um ihn zu kümmern, das alles zu überwinden und so solche schrecklichen Taten zu begehen.
Naja, also ich glaube schon, dass Hoffnungslosigkeit gesät worden ist und jetzt gar nicht von Israel, von der ganzen Region, auch von den arabischen Nachbarstaaten, die Palästinenser ja im Stich gelassen haben. Also Hoffnungslosigkeit ist sicherlich ein schwerer Grund dafür und das ist jetzt für uns so ein Wort. Aber wenn über eine ganze Generation oder zwei, nur ich will nochmal sagen, das kann aber in der jetzigen Stunde nichts, aber auch gar nichts relativieren.
Absolut, absolut, ja? Bin ich, und so in diese Richtung will ich auch gar nicht gehen, ja, sondern ich suche so nach, also ich versuche meine
Gründen und
meine
Ursachen.
Verwirrung
und
irgendwie.
Und natürlich gibt es die und das ist gar keine Frage, so wie ja auch viele jetzt sagen, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass Israel das nicht hat kommen sehen, jetzt auch die Geheimdienste. Mhm. Es wird die Stunde sein, wo man das alles aufarbeiten muss, gar keine Frage. Aber ob es jetzt der Moment ist, da habe ich doch meinen Zweifel, denn es riecht dann schnell nach Relativierung.
Ich will da nochmal nachfragen, Herr Bischof, Sie haben den Begriff Antisemitismus schon genannt. Mhm. Und ich würde gerne einmal wissen, wie soll ich das sagen, ist der Begriff Antisemitismus, ist es der beste Begriff, um zu beschreiben, was nicht geht? Also ich habe manchmal das Gefühl, der wird mittlerweile an so vielen Stellen zwar gesagt, aber sehr, sehr viele und vor allem auch junge Menschen, habe ich manchmal den Eindruck, die verstehen den nicht. Nun kann man natürlich schnell sagen, ja, dann sollen sie halt in der Schule besser aufpassen oder es soll ihnen besser beigebracht werden. Aber selbst dann bleibt es ja immer noch ein schwieriges Fremdwort irgendwie. Und das auch immer nur mit Judenhass zu übersetzen, finde ich auch nicht gut, weil zum einen nicht richtig ist und nur sehr vereinfacht das wiedergibt, aber zum anderen allein schon, dass dann mit dem Begriff Juden immer auch gleich der Begriff Hass verknüpft ist, das ist doch, also finde ich, sprachlich schlimm. Aber vielleicht ist diese Frage auch zu akademisch, zu abgehoben.
Mhm. Jedenfalls gibt es in der langen Tradition des jüdischen Volkes diese Erfahrung, die Gründe wechseln, die Gruppen auch, also ich sag mal, die angeblichen Gründe wechseln und die Gruppen auch. Mal sind es Nazis, mal Kommunisten, mal Christen, mal Muslime. Aber immer sind sie, die Juden, es, die das Objekt von Feindschaft, Ausgrenzung und Mord werden. Antisemitismus ist eine furchtbar konstante Erfahrung für Jüdinnen und Juden in ihrer Geschichte. Das ist eben nicht so wie bei Rassismus oder Kolonialismus, der sozusagen Hochzeiten hat und dann auch überwunden wird. Es ist irgendwie immer Antisemitismus und das ist ganz furchtbar. Und es ist immer grundlos. Und es ist so, dass Antisemiten keinen Grund brauchen. Es gibt einen sarkastischen Spruch, dass jemand sagt, schuld sind immer die Juden und die Fahrradfahrer. Und der andere sagt, die Fahrradfahrer? Wieso? Und dann ist klar, aber dass die Juden immer schuldig gemacht werden, also, ja, das ist irgendwie so ganz verständlich für die Leute. Mhm. Und dabei ist es so grundlos. Es ist ein Antisemitismus, es ist ein viel untersuchtes Phänomen. Und doch will ich festhalten, es bleibt eine Sünde, eine Gotteslästerung. Antisemitismus ist Sünde, bedeutet Trennung von Gott, weil es geht um Trennung von dem Volk, das Gott erwählt hat. Und das ist dann immer auch Sünde. Antisemitismus ist Sünde.
Jetzt haben wir, Herr Bischof, einen langen Anlauf genommen, um im klassischen Gottesdienst nämlich an der Bibelstelle anzukommen. Ja. Und ich bin wahrscheinlich heute sogar nochmal mehr darauf gespannt, worum es heute geht, wenn zum Beispiel das Wort Israel fallen sollte oder ob es möglicherweise auch so gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat. Aber ich bin gespannt.
Also 19. Sonntag nach Trinitatis. Mhm. Ich habe eine Weile überlegt, welche Worte wir nehmen, denn das ist so ein Sonntag, an dem wir tief in dem Gefühl sind, das Leben ist aus der Reihe geraten, aus den Fugen, nicht zu fassen. Da kann man sagen, wir bleiben bewusst bei dem, was dran ist, lassen uns von der vorgegebenen Ordnung, also der Leseordnung, eine Ordnung erinnern, auf die wir vertrauen. Gerade jetzt sollen wir nicht noch weiter aus den Fugen geraten. Vorgeschlagen wäre für heute ein Text über das Gebet für Kranke, eine wichtige Frage. Oder wir könnten an so einem Sonntag auch sagen, wir gehen auf die Suche nach Worten, die ganz zur Situation passen. Worte bei Hiob etwa oder ein jüdisches Gebet, ein Psalm, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht, auch denkbar. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Okay. Es gibt für jeden Sonntag sogenannte Marginaltexte, die auch in der Leseordnung eben für die Sonntage mit drinstehen. Texte sozusagen, wenn etwas außer der Reihe ist, dann können die zentral werden. Und so einen finden wir für heute als Text im ersten Buch Mose, im 9. Kapitel, Worte an Noah nach der Sintflut. Worte, die, so hoffe ich, gut tun könnten jetzt. Ich lese. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden.
Ich mag auch da, wie immer, Herr Bischof, ganz ehrlich sein. Es hat mich echt berührt. Und ich weiß gar nicht so genau jetzt, warum gerade. Ja. Ja. Vielleicht, also der Regenbogen, vielleicht, das mag ich dann einmal sagen zur Einordnung. Ja. Man denkt so, wieso ist der Wittke jetzt da so berührt vielleicht? Ja. Regenbogen ist bei der Taufe unserer Tochter das übergeordnete Motto gewesen. Und das steht für mich halt so für, so sehr für tatsächlich Verbindung und Frieden und eben nach der Sintflut eine Ruhe, die einkehrt, eine Verbindung, die aufgebaut wird, die und ich liebe Regenbögen. Ich bin immer der anhält, wenn irgendwo ein Regenbogen ist und ein Foto macht und das einfach so, als wenn die Zeit kurz stehen bleiben würde. Und das passt so wunderbar. Vielen Dank in diese
als
Zeit.
Als wenn die Zeit kurz stehen bleiben würde und vielleicht ja auch, als ob Gott die Welt in all dieser Zerrissenheit einmal umfasst und in den Arm nimmt. Ich finde, an dem Bogen ist ja das Gute, dass er sozusagen das Umfassende ist, dass er diese Verbindung zwischen Himmel und Erde schaffen soll und dass er sozusagen wie so ein Gewölbe über einen ganz tiefen Schutz andeutet, den Gott uns allen nahebringen will. Es sind ja Worte an Noah nach der Sintflut. Also, auch wenn die Sintflut jetzt nicht das richtige passende Bild für heute ist, aber dieses Gefühl, alles wird weggerissen. Es gibt im Grunde keinen Boden mehr unter den Füßen. Und dann danach diese Zusage Gottes, mich berührt das in diesem Moment. Ich finde es auch ein wunderbares Symbol. Ich finde, dass wir mit diesen Worten da aus dem ersten Buch Mose, und das Hauptstichwort ist ja Bund, ich will einen Bund schließen, also mit dem Wort Bund sind wir als allererstes ganz tief in der Geschichte zwischen Gott und seinem Volk Israel, dass er genau in diesen Bund erwählt und gerufen hat. Immer wenn von Bund die Rede ist, dann ist diese innige Beziehung zwischen Israel und seinem Gott gemeint. Und ich will das heute an diesem Tag einmal festhalten. An diesem Bund kann nichts und niemand rütteln. Und in aller Zerrissenheit und in allem Schrecken, dieser Bund, und das ist das Zeichen, das an dieser Stelle gesetzt wird, der bleibt immer und ewig. Und dann kommt etwas Zweites an der Stelle dazu, das finde ich auch sehr wichtig heute und berührend. Und es wird ausdrücklich gesagt, Gott ist einer, der diesen Bund mit allen schließt, mit dieser Erde, mit allem Fleisch, allem Getier, auch allem, was dazugehört. Dieser Bund ist einer, der weit über Israel hinausgeht. Auch das berührt mich tief. Es ist ja zunächst einmal der Bund zwischen Gott und Israel der Grund dafür, dass wir überhaupt in diesem Glauben sind, dass ich diesen Glauben habe. Es geht durch den Juden Jesus, dass wir in diesen Bund Israels mit hineingenommen sind. Und es gehört dann dazu, dass dieser Bund Gottes mit allen Menschen sein soll. Deswegen ist das auch richtig, dass wir heute Morgen an alle Menschen erinnern. Als erstes an die Menschen aus Israel und dann aber auch an alle Menschen überall. Das ist das Zeichen des Bundes. Und deswegen, ich gehe noch einen Schritt weiter, deswegen ist dieser Bogen etwas, was den Kosmos zusammenhalten soll, als Zeichen natürlich. Also all die Zerrissenheit, die wir spüren, auch an vielen, vielen anderen Stellen mit umfasst. Ich stelle mir vor, ich habe es eben gesagt, das ist ein Zeichen wie so eine Umarmung. Es hat auch was vom Segen natürlich an dieser Stelle. Wenn wir die Hände zum Segen heben, dann ist das so ein angedeuteter Bogen, in dem immer das Zeichen bleiben soll, Gott ist mit dir und verlässt dich nicht.
Mit einem Lächeln konnte ich hier viel, viel mitnicken und Ihnen zunicken. Ich bin froh, Herr Bischof, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich bin echt froh, dass es eine Chance gibt, sich auf diesem Wege dem ganzen Thema Israel, Nahost und vor allem den Menschen dort zu widmen, Ihnen auf diesem Weg zu begegnen. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich für die Menschen in Israel, für alle, die einen Angehörigen, einen Liebsten, ein Kind verloren haben. Sei du da, gib Kraft zum Weiterleben. Gott, wir bitten dich für die Geiseln, lass sie in diesen Tagen der Angst und der Verzweiflung nicht untergehen. Gib, dass sie freikommen. Gott, wir bitten dich für die vielen Unschuldigen, die auf der Flucht sind, die nicht wissen, wohin, auch die vielen, die Freunde verloren haben. Gib einen Ausgang aus der Gewalt, Gott. Nimm den Terroristen ihren Hass, lass uns nicht in Hass geraten. Er zerstört uns selbst. Bewahre uns, Gott. Bewahre, Gott, die Menschen in der Ukraine. Lass uns die vielen nicht vergessen, die nun übersehen werden. Höre sie. Höre sie, Gott.
Amen. Irgendwie ist es schon richtig und doch dann auch irgendwie wieder falsch zugleich, wenn man nur ein oder zwei Kriegsgebiete bei der Fürbitte in den Mittelpunkt stellt, aber es gibt ja noch den Segen und für Sie, den Sie ihn direkt hören und annehmen können, und der Segen, er geht auch weit, weit in die Welt.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich würde ja schon von mir behaupten, dass ich eher ein gut gelaunter Typ bin und eher auf die positiven Seiten des Lebens schaue. Aber heute gibt es zum Ausklang unseres Gottesdienstes im Gespräch keinen Filmtipp oder auch keinen launigen Schwank aus meinem Leben. Und es noch nicht einmal, weil ich jetzt mit einem hängenden Kopf deprimiert durch die Gegend latsche, sondern einfach nur, weil mir nicht danach ist. An der Kirchentür würde ich heute mit einem klaren Blick, geradem Rücken und durchaus ernster Miene mich freundlich verabschieden. Und das mache ich auch hier von Ihnen, Herr Bischof. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Eine gute Woche Ihnen und Ihnen allen.